Nico Rittenau, Patrick Schönfeld und Ed Winters. Vegan ist Unsinn. Populäre Argumente gegen den Veganismus im wissenschaftlichen Faktencheck. Gelesen von Nadine Zerdam und Arvid Schalle.
Kennst du Aussagen wie Pflanzen haben auch Gefühle oder Kühe geben doch sowieso Milch? Sie werden häufig ins Feld geführt, wenn es um das Thema Veganismus geht. Sich rein pflanzlich zu ernähren wird immer beliebter. Und trotzdem müssen sich Veganer oft für ihre Entscheidung rechtfertigen. Denn es kursieren immer noch viele Gerüchte und Fehlinformationen über die vegane Lebensweise. Unsere Blinks nehmen die gängigsten Vorurteile unter die Lupe und schauen, was wirklich an ihnen dran ist. Auf Basis von wissenschaftlichen Studien geben sie dir das nötige Werkzeug in die Hand, um die Idee hinter Veganismus gänzlich zu verstehen und Falschaussagen zu entkräften.
Blink Nummer 1 – von Tierwohl und Tierleid.
Es war im Mai 2020, als ein Video über einen Angler in Frankfurt am Main viral ging, der einen 1,5 Meter langen Wels gefangen hatte. Das Video zeigt, wie der Mann den Wels fischereikonform malträtiert, bis dieser schließlich bewusstlos wird. Dabei wird er von einigen Passanten beobachtet, die ihn für sein Vorgehen beschimpfen. Der Angler kontert lediglich mit der Frage, ob sie denn keine Tiere essen. Diese Frage verdeutlicht den hierzulande oft widersprüchlichen Umgang mit Fisch und Fleisch. Der US-amerikanische Tierethiker und Rechtsprofessor Gary Francione bezeichnet dieses Phänomen als moralische Schizophrenie. Viele Menschen können nicht dabei zusehen, wie Tiere geschlachtet werden, dennoch freut sich ein Großteil über das Schnitzel auf ihrem Teller. Wir lieben unsere Haustiere und zahlen Unmengen für einen Hundefriseur. Auf der anderen Seite nehmen wir in Kauf, dass Tiere unter schlechten Bedingungen gehalten werden, nur um unsere Lust auf Fleisch zu befriedigen. Wie rechtfertigen wir es, dass wir ausgewählten Tieren Leid zufügen und andere schützen? Denn jedes unserer sogenannten Nutztiere kann Schmerzen empfinden. Abgesehen davon, dass sie am Ende getötet werden, leben vor allem die Tiere in der Massenhaltung nicht nur ein tristes Dasein, sondern oft auch ein schmerzhaftes. Sie leiden unter zu wenig Platz, mangelnder medizinischer Versorgung, schlechter Ernährung und Dauerstress, um nur ein paar zu nennen. Tiere leiden für unser pures Begehren. Denn um unsere Grundbedürfnisse zu befriedigen, brauchen wir keine Tierprodukte. Diese moralische Komponente wird jedoch oft zur Seite gekehrt. Dabei beruht das Funktionieren unserer Gesellschaft auf moralischem Verhalten. Und damit sind wir schon beim Kerngedanken des Veganismus. 1944 gründete sich die britische Vegan Society, die diesen Gedanken auf den Punkt brachte. Veganismus ist eine Lebensweise, die versucht, die ungerechte Behandlung von Tieren so weit wie möglich zu vermeiden. Außerdem fördert Veganismus moralische, nachhaltige und gesunde Alternativen zu tierischen Produkten. Es geht also darum, soweit machbar, nicht zulasten anderer Lebewesen zu leben. Veganismus fordert demnach keine pure Selbstaufopferung, denn auch er hat seine Grenzen. Im medizinischen Bereich oder bei der Herstellung von Elektrogeräten werden oftmals Tiere oder Tierprodukte benötigt.
Wir nehmen mit. Während viele Menschen eine Doppelmoral in Bezug auf Tierwohl besitzen, setzt sich der Veganismus für einen artgerechten, leidfreien Umgang mit allen Tieren ein.
So hat Ex-Beatle Paul McCartney gesagt, wenn Schlachthäuser Wände aus Glas hätten, wären alle Menschen Vegetarier. Und die positiven Auswirkungen einer veganen Lebensweise gehen sogar über das bloße Wohl der Tiere hinaus.
Blink Nummer 2. Meine Ernährung geht dich nichts an.
Veganer hören wohl öfter das vermeintliche Totschlagargument. Das kann doch jeder für sich entscheiden. Oder Essen ist Privatsache. Diese Aussagen appellieren zwar an die Entscheidungsfreiheit, die natürlich jedem gegeben und nicht widerlegbar ist. Dennoch sollten wir uns einmal Gedanken darüber machen, ob dieses Argument standhalten kann. Denn betrifft das Essen auf unseren Tellern wirklich nur uns persönlich? Die Antwort ist klar: Nein. Die Konsequenzen sind weltweit und sogar generationenübergreifend sichtbar. Schauen wir uns genauer an, inwieweit unser Fleischkonsum global wirkt. Es dürfte mittlerweile den meisten bekannt sein: Massentierhaltung verschleudert viele Ressourcen. Die weltweite Treibhausgasemission durch Nutztierhaltung beträgt 12-18% und ist damit vergleichbar mit Treibhausgasemissionen, die der weltweite Transportsektor in die Luft bläst. Die Regenwaldabholzung im Amazonas geht zu 70-80% auf das Konto der Nutztierhaltung. Ebenso verbraucht die Nutztierhaltung 70-80% der weltweit genutzten landwirtschaftlichen Fläche, was etwa ein Drittel unserer gesamten Landfläche auf der Erde ausmacht. Leider können wir an dieser Stelle noch nicht aufhören mit düsteren Berechnungen. Die Weltgesundheitsorganisation platzierte in ihrer Auflistung der Top 10 Gefahren im Jahr 2019 Luftverschmutzung und Klimawandel an erster Stelle. Auf Platz 5 landeten Antibiotikaresistenzen. Denn jährlich sterben etwa 1,6 Millionen Menschen an antibiotikaresistenten Keimen. Eine Mitschuld trägt dafür unser Fleischkonsum. Denn 70-80% aller eingesetzten Antibiotika landen im Tierfutter. Dadurch verzehren wir indirekt Antibiotika. Und durch dieses Übermaß bilden immer mehr Keime eine Resistenz. Den nächsten Platz auf der Gefahrenliste belegten Ebola und andere Hochrisikopathogene. Du fragst dich, wie unser Fleischkonsum Einfluss auf Krankheitserreger hat? Einige Erreger wie Bakterien, Viren und Pilze können von Tieren auf uns Menschen übertragen werden. So entstand beispielsweise die Ebola-Pandemie und die Geflügelgrippe. Obwohl die Entstehung des Covid-19-Virus noch umstritten ist, ist auch hier eine Übertragung zwischen Tier und Mensch eine mögliche Erklärung. Durch die Nutztierhaltung entstehen etwa 60-75% aller humanpathogenen Erreger.
Merken wir uns. Bestehende Klima-, Umwelt- und gesundheitliche Probleme können wir reduzieren, wenn wir unseren Konsum von Tierprodukten aufgeben oder einschränken.
Essen ist also keine reine Privatsache, denn die genannten Gefahren betreffen uns alle. Wir leben auf dieser Erde, ebenso unsere Kinder, Enkelkinder und Generationen darüber hinaus. Die vegane Lebensweise ist damit eine Art Multiproblemlöser, die Tierrechte, Umwelt und die Weltgesundheit positiv beeinflusst. Und sie kann sogar gesund sein.
Blink Nummer 3. Veganismus führt doch zu Nährstoffmangel.
Vegan und sportlich geht nicht? Oh doch. Die britische Marathonläuferin Fiona Oakes hat bereits mehrmals den Weltrekord gebrochen. Und sie ernährt sich seit ihrer Kindheit vegan. Vegan und stark geht nicht? Auch das geht. Strongman Patrick Baboumian beweist das Gegenteil. 2013 brach er den Weltrekord im sogenannten Yoke Walk, bei dem er 10 Meter mit 550 Kilogramm auf dem Rücken schaffte. Er überbot sich selbst im Jahr 2015. Auch er ist seit Jahren Veganer. Aber wie kann das sein? Ist es nicht Milch, die uns Kalzium liefert, Eier die notwendigen Proteine und rotes Fleisch das Eisen? Die Antwort lautet, nein, nicht nur. Kein einziges tierisches Produkt hat ein Monopol auf einen für uns überlebenswichtigen Nährstoff. Wir sind nicht auf bestimmte Lebensmittel angewiesen, sondern auf spezifische Nährstoffe. Dazu zählen Aminosäuren, Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren, die ganze Reihe an Vitaminen von A bis E sowie K und Mineralstoffe wie beispielsweise Magnesium und Jod. All diese lassen sich ebenso in pflanzlichen Lebensmitteln finden. Denn wir sollten nicht vergessen, wie die Nährstoffe in unsere Nahrung gelangen. Viele Mineralstoffe kommen aus dem Boden und werden durch die Wurzeln der Pflanzen aufgesaugt. Erst so werden sie für uns entweder direkt durch die Pflanze oder über den Umweg Tier zugänglich gemacht. Auch Vitamine werden von Pflanzen und Mikroorganismen produziert. Es gibt gewisse Algenarten sowie die Wasserlinse, die sogar Vitamin B12 enthalten, ein Vitamin, das viele nur mit Fleisch verbinden. Auch durch Fermentationsprozesse wie bei der Herstellung von Sauerkraut oder Sojakulturen könnte B12 produziert werden. Jedoch steckt die Forschung hier noch in den Kinderschuhen, sodass für Veganerinnen die Zunahme von B12 als Ergänzungsmittel empfohlen ist. Ein klassischer Trugschluss betrifft Omega-3-Fettsäuren. Fisch wird als ihr wichtigster Lieferant gesehen. Allerdings werden sie in Mikroalgen produziert, die der Fisch frisst. So gelangen sie in unsere Nahrung. Alle Aminosäuren, die Bausteine der Proteine, kannst du ebenfalls durch Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide oder Nüsse zu dir nehmen.
Wir halten fest. Nährstoffe sind die Geheimwaffe, um dich gesund und fit zu halten. Kombiniere diese gut und es spielt keine Rolle, ob du sie durch Fleisch, Pflanzen oder Supplemente zu dir nimmst.
Auch wenn eine gesunde Ernährung nicht der Kerngedanke des Veganismus ist, ist es durchaus möglich, vegan und gesund zu leben. Damit können wir auch gleich das Argument, Veganismus sei ungesund, aus der Liste streichen.
Blink Nummer 4. Pflanzen haben auch Gefühle.
Beginnen wir mit einem kleinen, etwas makaberen Gedankenexperiment. Würdest du wirklich überlegen müssen, ob du eine Katze oder eine Topfpflanze aus einem brennenden Haus rettest? So argumentieren auch die Autoren. Es scheint an Absurdität zu grenzen, doch das Beispiel zeigt, dass wir Tierleid nicht mit Pflanzenleid vergleichen können. Nicht umsonst ist das Kopieren eines Hundeschwanzes verboten, während du deinen Baum im Garten so oft und weit stutzen kannst, wie es dir gerade in den Sinn kommt. Gehen wir einen Schritt zurück. Wir haben gelernt, dass Moral im Veganismus eine entscheidende Rolle spielt. Sobald Lebewesen Leid empfinden können, versuchen moralisch motivierte Veganerinnen, diese Wesen zu schützen. Aber spüren Pflanzen Leid? Schmerz entsteht im Gehirn und nicht an der Verletzung selbst. Um Leid zu spüren und ein Bewusstsein zu haben, brauchen Lebewesen also ein Gehirn und ein Nervensystem. Pflanzen allerdings besitzen beides nicht. Sie können entgegengesetzt zu komplexeren Tierarten nicht empfinden. Pflanzen reagieren zwar auf Stimuli aus der Umwelt, genau wie unser Smartphone das auch tut, allerdings sind dies automatisierte Reizreaktionen. Das ist eine hilfreiche Sache. Um beispielsweise Feinde abzuwehren, geben manche Pflanzen Insektizide ab. Wenn du eine Mimose berührst, klappt sie ihre Blätter zusammen. Ahornbäume kennen auch einen Trick. Sie erhöhen ihren Schutzmechanismus, wenn Artgenossen in ihrer Umgebung von Schädlingen betroffen sind. Wie? Sie kommunizieren miteinander über abgegebene Blattduftstoffe. Hierbei findet kein bewusster Austausch statt, sondern es ist eher ein sehr genaues Zuhören. Doch wie kam überhaupt der Glaube auf, Pflanzen hätten Gefühle? Zum einen ist dies auf eine falsche Schlussfolgerung zu schieben. Pflanzen und Tiere sind beide Lebewesen. Liegt da nicht der Gedanke nahe, beide müssten Gefühle haben? Zum anderen liegt es an der Veröffentlichung des Buches The Secret Life of Plants im Jahr 1973. Es beruht auf Experimenten, in denen ein Lügendetektor angeblich das Schmerzempfinden von Pflanzen messen konnte. Wissenschaftler haben dies mittlerweile als implausibel und nicht reproduzierbar bewertet.
Wir nehmen also mit. Obwohl manche Pflanzen auf Reize reagieren, können sie keine Schmerzen empfinden. Ihnen fehlt ein Gehirn sowie ein Nervensystem.
Nehmen wir den unwahrscheinlichen Fall an, Pflanzen könnten Leid empfinden, wäre das dennoch kein Argument gegen den Veganismus. Schließlich ernähren sich die Tiere, die wir essen, von Pflanzen. Ernähren wir uns direkt pflanzlich, leiden also auch weniger Pflanzen.
Blink Nummer 5. Vegane Ernährung ist unnatürlich.
Hast du schon mal vom Natürlichkeitsfehlschluss gehört? Laut dem britischen Philosophen George Edward Moore tendieren wir Menschen dazu, die Natur zu romantisieren und gehen davon aus, dass alles Natürliche gut und erstrebenswert ist. Die Natur aber ist weder gut noch schlecht. Sie entwickelt sich nach Naturgesetzen, ohne moralische Prinzipien. So ist nicht alles Natürliche gleich gut für uns. Denken wir nur mal an Giftpilze. Gleichzeitig ist nicht alles Unnatürliche schlecht für uns. Denken wir nur an medizinische Fortschritte, die es uns erlauben, unser Leben auf unnatürliche Weise zu verlängern. Einige Menschen werfen dem Veganismus vor, unnatürlich zu sein, während sie Mischkost als natürlich ansehen. Aber wie natürlich sind jegliche unserer Lebensmittel überhaupt noch? Seitdem wir Menschen begonnen haben, Getreide anzubauen und Tiere zu halten, ist wohl kaum noch von Natürlichkeit zu sprechen. Damit haben wir nicht nur aufgehört, nur das zu essen, was wir unverarbeitet in der Natur finden. Die jahrtausendelange Züchtung von Gemüse und Obst hat es auch verändert. Denk nur einmal an Weintrauben ohne Kerne oder an den Pfirsich. Der Urpfirsich kam nur in China vor. Es gab 3 Sorten und die Schale war sehr hart. Unser heutiger Pfirsich ist ganze 64 Mal größer, süßer und hat mehr Fruchtfleisch als sein ursprünglicher Vorgänger. Mittlerweile gibt es über 200 Pfirsichsorten, die in 13 Ländern angebaut werden. Und die Tiere? Auch die haben sich durch Züchtung verändert, um unseren Bedürfnissen zu entsprechen. Unnatürlich ist zum Beispiel das Wachstum von Masthühnern. Während ein zweimonatiges Huhn im Jahr 1957 durchschnittlich nicht einmal 1 Kilogramm wog, brachte es 2005 durch menschliche Züchtung bereits knapp über 4 Kilogramm auf die Waage. Für das Skelett ist dieses Gewicht allerdings oft kaum zu halten und manche Hühner brechen unter ihrem eigenen Gewicht zusammen. Die Massentierhaltung ist ebenso ein Beispiel für unseren unnatürlichen und alles andere als artgerechten Umgang mit Tieren. Ob wir uns also vegan ernähren oder nicht, unsere moderne Ernährung ist so oder so unnatürlich.
Halten wir fest. Unnatürlichkeit ist nicht per se gut oder schlecht. Selbst vermeintlich natürliche und gesunde Obst- und Gemüsesorten sind das Ergebnis langjähriger Züchtung.
Auch die Herstellung von Milchprodukten ist ein unnatürlicher Prozess. Genauso wie als Erwachsener die Muttermilch einer anderen Spezies zu trinken.
Blink Nummer 6. Kühe geben doch sowieso Milch.
Begib dich doch einmal in ein abstraktes Szenario und geh davon aus, unsere Erde wäre von Aliens befallen. Die Aliens besitzen Macht über uns, da sie stärker sind oder bessere Technologien besitzen als wir. Nun stell dir vor, sie würden Frauen in Ställen halten und sie immer wieder befruchten, nur um ihr Begehren nach Milch zu stillen. Würdest du nicht alles dafür tun, um diese Ausbeutung zu beenden? Die Autoren entwerfen dieses Szenario nicht ohne Grund, denn nichts anderes tun wir Menschen mit Kühen. Damit eine Kuh Milch produzieren kann, muss sie schwanger sein. Sehen wir uns einmal ein durchschnittliches Leben einer deutschen Milchkuh an. Die Kälber werden oft schon kurz nach der Geburt von ihrer Mutter getrennt, was für beide Stress bedeutet. In ihrer natürlichen Sozialstruktur würden mehrere Generationen zusammenleben. Um aber sofort wieder Milch erzeugen zu können, wird die Kuh bereits 2 bis 3 Wochen nach der Geburt ihres Kalbs erneut besamt. Wie du dir bestimmt vorstellen kannst, ist diese Dauerschwangerschaft ebenfalls ein immenser Stressfaktor. Und wo leben unsere Kühe eigentlich? Hast du grüne, weite Felder im Kopf, auf denen Kühe friedlich grasen? Leider entspricht das für die meisten Milchkühe nicht der Realität. 3/4 der Kühe werden im Laufstall gehalten und über die Hälfte sieht niemals in ihrem Leben eine Weide. Ihr Auslauf ist so sehr eingeschränkt, dass der Bewegungsmangel zu Klauen und Gelenkerkrankungen führen kann. Das letzte Viertel der Milchkühe trifft es noch schlimmer. Sie leben in Anbindehaltung, angebunden am Hals mit Ketten oder Gurten, ohne jegliche Möglichkeit, sich zu bewegen. Häufig kommt es zu Verletzungen durch die Box oder zu Muskelüberdehnungen, weil sie die Futtertröge und Tränkanlagen nur schlecht erreichen können. Das ständige Melken hinterlässt seine Spuren. Die Euter der Kühe werden zu groß und so leiden etwa 1/3 der Milchkühe unter Stoffwechsel- und Eutererkrankungen. Nachdem eine Kuh nun also häufig in viel zu großen Herden mit teils über 200 Artgenossen zusammenleben muss, wird sie nach etwa 4 bis 6 Jahren geschlachtet. Warum? Ihre Milchleistung lässt nach, sie ist nicht mehr rentabel. Naturgegeben werden Kühe 25 bis 30 Jahre alt und leben in einer Herde von 20 bis 30 Tieren zusammen. Nur in dieser Konstellation könnten sie ihr friedliches und komplexes soziales Miteinander leben.
Kurz gesagt, die meisten Milchkühe leben keineswegs artgerecht und müssen permanent schwanger in viel zu kleinen Ställen physische und mentale Schmerzen erleiden.
Leider sieht es mit der Haltung von Hühnern für ihre Eierproduktion übrigens ganz ähnlich aus. Können unsere Mahlzeiten aber auch ohne Milch und Eiprodukte lecker sein?
Blink Nummer 7. Nur Gemüse ist doch langweilig.
Hand aufs Herz. Wir mögen unsere Gewohnheiten. Vielen Menschen geht es auch so in der Ernährung. Ein Experiment von 2017 beweist genau das. 100 Versuchspersonen wurde ein veganer Burger untergejubelt. 93% dieser Personen lobten den Geschmack und merkten auf Nachfrage nicht, dass kein Fleisch enthalten war. In einem Interview gab einer der Besucher zu, er hätte den Burger nicht bestellt, wenn er gewusst hätte, dass dieser vegan ist. Unsere Gewohnheiten und eventuell negativ behafteten Vorurteile über den Geschmack von veganem Essen halten wahrscheinlich so einige davon ab, dieses überhaupt erst zu probieren. Geschmacksvorlieben sind allerdings erlernt und das bedeutet, dass wir uns auch neue Vorlieben antrainieren können. Wer auf den Geschmack von Fleisch nicht verzichten mag, kann auf die immer besser werdenden Ersatzprodukte setzen. Es wird zunehmend an Produktionsmethoden von sogenannter Acellular Agriculture gearbeitet. Hierbei werden Milch oder Eier mit Hilfe von Hefebakterien hergestellt, ohne eine Kuh oder ein Huhn zu benötigen. Verschiedene Unternehmen tüfteln außerdem daran, Strukturen eines Steaks durch 3D-Druck mit veganen Zutaten nachzuahmen. Und auch wenn Deutschland in veganen Lebensmitteln Neueinführungen vorn liegt, musst du dich natürlich nicht an Ersatzprodukten bedienen. Es gibt rund 50.000 unterschiedliche essbare Pflanzen. Viele von ihnen kennen wir nur einfach nicht, da der Fokus nicht auf einer pflanzenbasierten Ernährungsweise liegt. Der Anteil an vegan lebenden Menschen wächst jedoch und so liegen die Chancen gut, dass wir bald noch mehr Auswahl haben. Um Gemüse lecker zuzubereiten, müssen nur die 6 Geschmacksrichtungen gut ausbalanciert sein. Moment mal, 6 Geschmacksrichtungen? Salzig, sauer, bitter, süß und Umami sind dir bestimmt schon ein Begriff. Aber tatsächlich gehört auch fettig dazu. Auch für Fett besitzen wir eigene Geschmacksrezeptoren. Eine besonders wichtige Komponente ist Umami, da es dem Geschmack von tierischen Produkten am nächsten kommt. Es bedeutet würzig, kräftig, deftig und fleischig. Du kannst Umami aber auch in veganen Lebensmitteln finden. Dazu zählen unter anderem getrocknete Pilze, getrocknete Tomaten, Zwiebel, Miso-Paste, Sojasauce und Hefeflocken.
Halten wir also fest, ob mit oder ohne Ersatzprodukte, vegane Ernährung kann lecker sein. Der Trick ist, die richtige Kombination aus den 6 Geschmacksrichtungen zu finden.
Häufig kommt die Frage auf, warum sich vegan lebende Menschen überhaupt für tierische Ersatzprodukte interessieren. Die Antwort ist ganz einfach, weil es ihnen schmeckt. Sie sind nur nicht einverstanden damit, dass Tiere leiden müssen, obwohl wir auch gesund ohne Tierprodukte leben können.
Das waren unsere Blinks zu dem Buch »Vegan ist Unsinn« von Nico Rittenau, Patrick Schönfeld und Ed Winters. Wir haben nun nicht nur die gängigsten Argumente gegen Veganismus hinterfragt und aufgeschlüsselt, wir haben dir auch wissenschaftliche Fakten an die Hand gegeben, um geschickt zu kontern. Ein Blick hinter die ursprünglichen Gründe des Veganismus hat gezeigt, dass er zwar moralisch motiviert ist, aber dennoch viele weitere positive Auswirkungen hat. Gibt es ein Lebensmittel, wie beispielsweise Käse, auf das du unmöglich verzichten kannst? So geht es wohl vielen Menschen. Keine Sorge, die Autoren wie auch einige vegane Aktivisten haben dafür eine pragmatische Lösung. So sagte der vegane Aktivist Jack Norris, dann werde doch vegan, mit Ausnahme von Käse. Auch wenn du damit nicht gleich komplett vegan lebst, kannst du so deinen Konsum von Tierprodukten drastisch einschränken. Bereits durch diesen Schritt trägst du dazu bei, Tierleid sowie Klima-, Umwelt- und Gesundheitsgefährdungen zu verringern. Wir sagen danke fürs Zuhören und freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss und bis demnächst.